Leute. Es ist wie in einer richtig guten Beziehung. Es gibt ein Auf und Ab. Es läuft nicht immer alles, wie wir wollen, wie es uns vorstellen. Und trotzdem halten wir fest an dem, was wahr ist. Und das haben wir auch heute, auch wenn der Gottesdienst nicht so läuft, wie wir uns vorstellen. Die Freude, die wir haben, ist trotzdem begründet in seinem Wort und in Gott. Und dann auch in der Liebe zueinander. Auch vielen Dank an die Technik, die lösungsorientiert immer mit dabei ist. Und wir haben heute einen großen gedeckten Tisch und wir möchten uns jetzt die Zeit nehmen, wirklich in Gottes Wort abzutauchen und danach auch die Möglichkeit zu nutzen, gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Und heute werden wir uns weiter in der Apostelgeschichte befinden und wir starten jetzt. Unsere Gesellschaft liebt wirklich die Idee vom Kommunismus. Es ist wieder die Top 3 Ideen wahrscheinlich, nach meiner subjektiven Einschätzung, aber seit jeher liebte die Menschheit die kommunistische Idee von sozialer Gerechtigkeit, soziale Gleichheit und Freiheit für alle Gesellschaftsmitglieder. Und das soll erreicht werden durch ein Gemeineigentum, ein Gemeinschaftseigentum. Alles gehört jedem. Eine kollektive Problemlösung, wo jeder an der Lösung beteiligt ist. Alle sind Teil der politischen Lösung. Und dieser Ruf der Menschen und der Schrei nach Gerechtigkeit ist das im Grunde, was dieser Idee zugrunde liegt. Der aber in dieser Welt, dieser Schrei kann in dieser Welt wohl nicht erfüllt werden, wie wir aus der Schrift wissen. Denn die Suche nach einem System, das Gerechtigkeit auf diese Erde bringt, bleibt unerfüllt. Und das wissen wir aus Römer 1, 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Gott beschreibt, dass die Menschen erfüllt sind mit Ungerechtigkeit. Diese suchen aber ein System der Gerechtigkeit. Und die Wahrheit ist, dass jeder einzelne Mensch davon infiltriert ist. Und egal innerhalb welchen Systems ein Mensch sich befindet, diese Ungerechtigkeit wird herauskommen, er wird sie ausleben. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde auch immer wieder das Christentum dafür benutzt und als Grundlage für diese Ideen genutzt, für ähnliche Ideen, für ähnliche soziale Umwälzungen, wurde die Bibel zur Hand genommen und damit diese Umwälzungen gerechtfertigt. Und eine dieser großen Ideen, die wir uns heute auch ein bisschen anschauen, ist die Gütergemeinschaft. Alles kommt in einen Topf und soll dann verwaltet werden. Und während der Reformation im 15. Jahrhundert war das populär. Und es gab eine Forderung und es gab diese Aufstände der Bauern gegen die Kirche und gegen die Gesellschaft. Und sie forderten genau das. Wir möchten die Güter von allen, dass sie abgegeben werden, in einen Topf kommen, um die soziale Ungerechtigkeit in dieser Zeit zu beenden. Und die große Frage für uns ist natürlich, kann diese Idee der Gütergemeinschaft tatsächlich mit dem Wort Gottes belegt werden? Kann das tatsächlich eingefordert werden? Und Martin Luther, er warf diesen Bauern vor, und das war ca. 1525, dass sie das Evangelium für ihre sozialen Veränderungen missbrauchten und die himmlische und irdische Gerechtigkeit vertauscht haben. Sie verwechselten diese Gerechtigkeiten. Sprich, die Botschaft des ewigen Reiches verdrehten sie, um auf der Erde ein Reich zu bauen, mit ausreichend Gütern für alle, was sich gut anhört, aber nicht so umgesetzt werden kann. Aber im Laufe der Kirche kam es immer wieder zu diesen missverstandenen Auslegungen hinsichtlich dieser Teilung, dieser Güterverteilung. Und manche christliche Gruppen machten sogar eine Pflicht daraus. Und auch wenn wir noch bei der Reformation in Deutschland bleiben, und den ganzen Umwälzungen danach gab es im Jahr 1534 das sogenannte Täuferreich von Münster. Und vielleicht kennen das von euch einige, die in der Kirchengeschichte ein bisschen bewandert sind. Und dieses Täuferreich, dort wurde gefordert, dass alle ihre Güter verkaufen. Und sie haben sogar die Stadt infiltriert, sie haben die Macht übernommen. Und in der neuen Verfassung wurde es Pflicht, dass alle in dieser Stadt ihre Güter aufgeben mussten. Und alle, die nicht das mitmachen wollten, und das waren die Wiedertäufer, die diese Stadt eingenommen haben, die wurden aus der Stadt verjagt, wie Katholiken und alle, die sich nicht wieder taufen wollten. Und diese Gruppe radikalisierte sich so stark, dass sie sogar die Wiederkunft Christi an Ostern prophezeiten. Worauf sie natürlich daraufhin getötet wurden, als es nicht eingetroffen ist. Aber in diesen ganzen Verirrungen wurde auch die Polygamie in dieser Stadt, die sich total eingrenzte, ausgeführt oder eingeführt in der Verfassung. Und wir sehen, wenn wir ein völlig verirrtes Verständnis von der Schrift haben, ziehen wir daraus ein völlig falsches Ausleben. Und der Fokus heute Morgen soll nicht so stark um den Kommunismus gehen, falls ihr euch schon Sorgen macht, sondern die Beispiele sollen für uns eine Warnung sein, dass wir die Schrift hinsichtlich aller Sachen, auch bezüglich der Güterteilung, richtig verstehen und richtig anwenden. Das ist die Warnung für uns. Und unsere Passage, die wir heute lesen, Apostelgeschichte 4, wurde oft dafür missbraucht, genau das zu sagen. Und wir wollen aber noch viel, viel mehr erkennen. Wir werden die Gemeinde sehen, das Leben der ersten Gemeinde, und verstehen, warum sie so gehandelt haben, warum sie so freigebig waren, ihre Güter zu teilen. Und danach, wenn wir das beobachtet haben, dann können wir das auf unsere Gemeinde, auf uns anwenden. Und mit der Apostelgeschichte gibt uns Apostel Lukas einen Bericht über. Und das ist die Frage, was ist die Absicht der Apostelgeschichte? Und Jonathan hat das letzte Mal schon eingeleitet, was ist der wichtigste Vers der Apostelgeschichte? Oder warum schreibt Lukas die Apostelgeschichte? Ich warte eine Sekunde. Genau richtig. Danke, Chris. Apostelgeschichte 1,8. Ich lese es nochmal vor, aber ihr werdet die Kraft empfangen, die Jünger, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Und das ist der Bericht der Apostelgeschichte. Das ist das Ziel von Lukas. Er gibt einen Bericht, wie die erste Gemeinde sich ausbreitete. Und in diesem Bericht ist auch unsere Geschichte heute mit drin, unser Bericht. Das heißt, wir haben auch, um das kurz zu wiederholen, eine beschreibende Erzählung vor uns. Ein Geschichtstext, eine beschreibende Erzählung, das heißt nicht, oh, das bedeutet für mich ja gar nichts. Es ist nicht deskriptiv, wie manche das sagen. Deswegen ist es nicht vorschreibend für mich. Aber da müssen wir wieder aufpassen, wenn wir einfach eine Schablone nehmen, auf die Schrift anlegen und sagen, nein, deswegen nicht. Deswegen müssen wir beide Seiten mit reinnehmen. Natürlich ist es eine beschreibende Erzählung, aber wir wollen trotzdem genau darauf achten, was sind trotzdem die Dinge, die wir als Gemeinde tun sollen und müssen. Denn wir wollen nicht etwas vorschreiben, was die Bibel nicht tut, oder etwas unterlassen, was Gottes Wort verlangt von uns. Und wir befinden uns jetzt im 4. Kapitel der Apostelgeschichte. Und wir werden das heute abschließen und nächste Woche, so Gott will, weitergehen in Kapitel 5. Und das letzte Mal haben wir gesehen, wie diese erste Gemeinde wirklich einmütig zu Gott betet. Und sie hatten gerade diesen ersten großen Schock hinter sich. Apostel Petrus und Johannes waren auf dem Tempelberg. Sie verkündeten, Jesus ist auferstanden. Dann heilten sie gleichzeitig den Lahmen und der verkündete auch. Es war deutlich für alle, da ist was passiert. Die Lehre der Apostel wurde durch diesen Lahmen bestätigt und das erregte Aufmerksamkeit. Es gab einen Aufruhr. Mit Aufruhr meine ich, es gab nicht einen Aufstand, aber die Apostel, die Pharisäer und die Sadduzäer sahen ihr Fachgebiet, ihr Bereich als gefährdet, denn auf diesem Tempelberg gab es diese Verkündigung, die ihnen überhaupt nicht gefallen hat. Und so sperrten sie Petrus und Johannes eine Nacht ein und verhörten sie vor dem Hohen Rat. Aber trotzdem waren sie nicht eingeschüchtert. Und sie sagen ganz deutlich, Petrus sagt ihnen ins Gesicht, das sehen wir in Apostelgeschichte 4,11, er sagt ihnen deutlich ins Gesicht, das ist der Stein, Christus ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das sagt er ihnen deutlich ins Gesicht. Und das erstaunt sie natürlich. Und diese Antwort und Autorität, mit der sie sprechen, verwundert sie. Und ihnen bleibt nichts übrig, als ihnen zu drohen. Denn die Lehre ist klar, die Bestätigung ist klar. Der Lahme ist da draußen, der ist nicht mehr lahm, der rennt rum. Das Volk sieht, was passiert. Deswegen bleibt ihnen nichts übrig, ihnen zu drohen, zu sagen, ihr macht das nicht nochmal. Und ihr habt jetzt hier das Verbot, ihr dürft nicht mehr verkündigen. Und danach wurden sie freigelassen. Und Petrus und Johannes gehen natürlich sofort zurück zur Gemeinde. Und voller Glauben erhebt nun diese gesamte Gemeinde das Gebet zu Gott. Und sie beten, dass ihnen noch weiter Kraft gegeben wird, das Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Und tatsächlich, sie werden erhört vom Geist und von Gott und sie werden erfüllt und reden das Wort Gottes. Und nun sind wir endlich bis zu unserem Abschnitt gelangt in Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Das könnt ihr euch aufschreiben. Apostelgeschichte 4, 32 bis 37 ist unser Abschnitt heute. Und was Lukas nun in diesem Abschnitt macht, das ist eine Art Überleitung, eine Zusammenfassung. Er erklärt und fasst die Situation der Gemeinde etwas zusammen und er bringt einen Übergang zu einem weiteren Thema. Das heißt, unser Text, den wir haben, ist so eine kleine Wiederholung davon, was Lukas auch schon mal gesagt hat. Was bereitet uns vor, unser Herzen vor, was danach kommt. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir einmal diese Verse betrachten, weil sie uns einen Einblick geben, wie denn die Gemeinde praktisch gelebt hat, einige praktische Eigenschaften. Und wir sehen in diesem Abschnitt nun das Leben der ersten Gemeinde, so wie die Predigt jetzt auch heißt. Das Leben der ersten Gemeinde. Und in Vers 32 sehen wir eine vorbildliche Einheit und Freigebigkeit. Vers 33 dann dieses Kraft oder ein kraftvolles Zeugnis und die letzten vier Verse 34 bis 36 ein herausragendes Beispiel des Gebens. Und jetzt habe ich so viel über diesen Abschnitt gesprochen, lasst uns ihn gemeinsam lesen. Ich lese es aus der Elberfelder Übersetzung vor. Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten es nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef, oder auch Joses genannt, aber der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Und wir fokussieren uns auf Vers 32 und wir sehen die Einheit und die Freigebigkeit der Gemeinde, die Menge derer, die gläubig wurde, das meint die gesamte Gemeinde, die Gläubigen zu der Zeit, die, die an den Messias Jesus tatsächlich glaubten und der Lehre der Apostel folgten, dass er auferstanden sei. Die Menge war so eng verbunden, dass Lukas den Ausdruck ein Herz und eine Seele nutzt, den wir heute auch immer wieder nutzen. Und kurz bevor betet diese Menge, wie wir auch gehört haben in Apostelgeschichte 4, 24, und sie beten einmütig. Und da sehen wir schon diese Anzeichen von dieser Einheit, als sie das hörten, die Verfolgung von Petrus und Johannes. Und sie erhoben einmütig die Stimme zu Gott. Und später sehen wir, dass diese Menge sich einmütig trifft auf dem Tempelberg. Und all das, was vorgefallen war, scheint wohl diese Gemeinschaft so stark zusammenzuschweißen. Und sie rückten zusammen und beteten, dass sie eine Einheit waren. Aber das war wohl nicht der einzige oder der eigentliche Grund ihrer Einheit, sondern, wie wir sehen, hatten sie den Heiligen Geist innewohnend. Und Vers 31, das bestimmt so unseren ganzen Text, Vers 31, wo sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden als Antwort auf ihre Gebete. Und warum verhalten sich jetzt denn diese Gläubigen so? Und das ist die Antwort. Sie sind erfüllt mit dem Geist. Einheit oder ein Herz und eine Seele bedeutet hier nicht, dass jeder Einzelne gleich sein musste. Es war eine Einheit nach dem Vorbild Jesu. Und Jesus betet in Johannes 13, 35 für seine Jünger. Und da sehen wir, welche Einheit er fordert. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es war eine Einheit in der Liebe zueinander. Eine Einheit des Geistes, der Liebe, der gleichen Ziele, nicht aber der Konformität. Die erste Gemeinde scheint diese tiefe Einheit tatsächlich gehabt zu haben. Und diese tiefe Einheit drückt sich in ihrer Einstellung aus, die wir jetzt gelesen haben, Vers 32. Was war ihre Einstellung? Und sie verknüpft das mit dieser Einheit. Lukas verknüpft das mit dieser Einheit. Und der zweite Satzteil, und achtet darauf, wenn ihr ihn lest, es wird hier nicht eine Handlung, nicht etwa etwas, was getan wird, beschrieben, Es wird eine Einstellung beschrieben. Nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und wir merken, dass die Veränderung, die hier passiert, ist nicht der Veränderung zuallererst der äußeren Umstände, was sie tun, sondern eine Reaktion von dem, was von innen herauskommt. Der Heilige Geist änderte die Gläubigen und deswegen haben sie ihr Denken geändert und ihre Einstellung zu ihrer Habe. Und wir sehen auch hier nicht einen Befehl, ihr müsst oder ihr solltet oder ihr verkauft jetzt alles, sondern wir sehen schlicht und einfach diese Beschreibung von Lukas, dass sie eine Einheit waren und dass sie freigebig waren. Sie hielten nicht fest an ihrer Habe, sie hielten das nicht fest, zuallererst in ihren Gedanken und dann auch nicht tatsächlich. Und es ist auch kein Kommunismus, der hier aufkommt. Es ist keine Religion der Werke. Verkaufe dein Habe, damit du diesen Stand bekommst in der Gemeinde. Verkaufe das und du bist ein Teil von uns. Es ist nicht eine Eintrittskarte in die erste Gemeinde. Du musst nicht alles verkaufen und du bist Teil von uns. Denn wir wissen, das Christentum, Jesus hat uns die Religion der Gnade gebracht. Im Gegensatz zu allen anderen Religionen. Es wird kein asketischer Lebensstil erwartet, keine moralischen Werke. Du musst couragiert sein, um das zu erreichen. Denn die Gnade ändert alles. Sie ändert auch unsere Einstellung zum Geben. Und wenn wir das einmal durchdenken, diese Gnade, Gott in seiner Gnade bestraft seinen Sohn Jesus Christus für die Sünden, damit die Sünden der Gläubigen vergeben werden können. Jesus Christus lebt dieses perfekte Leben für dich auf dieser Erde. Warum? Weil du dieses Leben gar nicht schaffst. Das perfekte Leben lebt Christus für dich und dieses Leben wird dir zugerechnet. Und das alles steht denen zu, die daran glauben, dass er auferstanden ist. Und wir sehen das Geben Gottes, das Geben Christi, der sein Wertvollstes gibt, seinen Sohn Jesus. Und Jesus gibt alles, was er hat, sein Leben. Und darin übernimmt er die Strafe für deine Sünden. Und wenn du das alles glaubst, was ist die logische Schlussfolgerung? Du hast alles bekommen. Dir wurde alles gegeben. Du hast alles, was du brauchst, nicht nur für diese Erde, aber auch für die Ewigkeit, für immer. Und deswegen schaute die erste Gemeinde und auch wir Christen auf unser Habe. Wir schauen das Geld an und oft denken wir, ach, es reicht nicht, ist nicht genug, ich brauche mehr. Nein, wir schauen unser Geld an, unsere Habe und vergleichen sie mit der Freigebigkeit Christi und das Erbe, was wir auf ewig haben. Petrus drückt es in 1. Petrus 1,4 so aus. Und das Erbe, das wir auf ewig haben, und wir sind berufen zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen. Und ich rauschte also durch, aber alles Eigenschaften, es vergeht nicht. Es ist sicher für dich. Es ist im Himmel sicher für dich aufbewahrt. Und dann schauen wir dieses Erbe an und unser Erbe, unsere Güter auf der Erde. Und wir halten den Schatz im Himmel für viel, viel größer. Und oft kommt es vor, dass wenn es um unser Geld geht, dass wir etwas begriffsstutzig sind. Ja, habe ich verstanden. Aber wir brauchen lange, um das wirklich, dass es unsere Einstellungen einnimmt, unser Denken und unser Handeln. Und wir erinnern uns mal an den reichen Jüngling, das Beispiel oder den Jüngling, den Jesus begegnete. Und es fällt uns oft so schwer, seine Aussage zu verstehen. Warum sollte der Jüngling alles verkaufen? Und was ist der Sinn von der Aussage? Matthäus 19, der reiche junge Mann, der alle Gebote gehalten hat, er kommt zu Jesus und hat viele gute Werke gemacht und er sagt jetzt zu Jesus, was soll ich tun? Jesus sagt zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe diese Habe und gib das Erlös, den Erlös den Armen. So wirst du einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Und der Mann geht weg, denn er hatte viele Güter. Und manchmal fällt uns das so schwer, diese Geschichte anzunehmen. Warum müssen wir das alles verkaufen? Und wir denken hin und her, muss ich das wirklich machen? Wahrscheinlich auch, weil wir viele Güter haben. Und das ist offensichtlich. Und wir überlesen oft diesen Satz, den Jesus sagt. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Und Jesus zeigt diesem Mann eine große Liebe, denn er redet die Wahrheit zu ihm. Er sagt nicht einfach, ja, behalt es, sei weiterhin geistlich, tu weiter gute Werke, das wird dich schon retten. Nein, er sagt ihm die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wenn du doch nur sehen könntest, was für einen großen Schatz ich dir anbiete und mit welchem kleinen Schatz du weggehst. Meine Liebe ist die wahre Habe, die du haben kannst. Alles, was du da festhältst gerade, das wird verbrennen. Christus ist dein wahrer Besitz, dein Erbe im Himmel. Das ist der wahre Reichtum. Und letzten Sonntag erst hat Florian diese wichtige Passage für uns gepredigt. 2. Petrus 3, 10 bis 11, den haben wir im Hauskreis nochmal durchgenommen. Und ich lese uns daraus nochmal vor, als Kontext auch Vers 7. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt, für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Es wird verbrennen. Jetzt 2. Petrus 3, 10 oder 11 und 12 dazu. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? Wer müsst ihr dann sein in einem heiligen Wandel und in Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tagesgottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst werden und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden? Das ist die Wahrheit. Das alles, was wir haben, verbrennt. Und wir müssen uns daran erinnern. Es vergeht. Und die Gemeinde wusste das in Apostelgeschichte. Sie war sich bewusst, dass ihre Habe im Vergleich zum ewigen Erbe keinen Wert hat. Und sie wusste, es wird verbrennen. Naja, haben Sie 2. Petrus auch schon gelesen, Arthur? Naja, das ist keine neue Lehre, die erst danach aufgekommen ist, sondern Jesus hatte es den Aposteln schon erzählt. Woher wusste die Gemeinde das? Jesus sagte es ihnen. Und seit Pfingsten hatten sie den Geist innewohnen. Sie waren jetzt fähig, das zu verstehen und umzusetzen. Und das wussten sie. Und deswegen bauten und investierten sie in das ewige Reich und nicht in das irdische. Christus baut sein Königreich. Er ist auf einen Esel, und das war ihnen präsent, in Jerusalem eingezogen. Wofür? Um diese Stadt aufzubauen? Genau deswegen ist er nicht gekommen. Und das war ihnen präsent. Er ist gekommen, um das ewige Reich zu bauen. Und das zeigte er in seiner Demut. Und dieses Bewusstsein, das formte ihre Einheit. Das schweißte sie zusammen und ihre Liebe unter ihnen, sodass keiner sagte, das ist mein Besitz. Sondern sie teilten und hatten es gemeinsam. Und diese Zusammenfassung, die Lukas uns gibt, die Einheit und Freigebigkeit, also ein bisschen ein Parallelvers, Parallelverse, die er schon mal erwähnt in Kapitel 2, 44, wo er schreibt, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Also ziemlich parallele Aussage, und er wiederholt das hier. Und wir sehen, wie praktisch sie das taten, was sie gehört hatten. Und das ist oft den Blick, den wir haben. Wir sehen die erste Gemeinde und wir denken, sie waren erfüllt von dem Geist. Sie haben verkündet. Und das war auch der Hauptdienst. Aber wir sehen und übersehen oft, dass der Heilige Geist sie erfüllt hatte, nicht nur zu verkündigen, aber auch gleichzeitig das zu leben. Sie waren fähig, das zu tun. Sie waren fähig zu diesem mutigen, kompromisslosen Leben. Und das ist, was wir hier mitnehmen können und sogar müssen. Wenn der Heilige Geist in dir am Werk ist, so will er diese Einheit und Freigebigkeit auch in dir wirken. Und wir erkennen das aus dieser Stelle und aus den Lehren Jesu. Und das ist dieser Zustand, den diese Gemeinde hatte. Dieser Zustand ist nicht für sich geblieben, nicht ein Zustand der Geistlichkeit, der nur verkündet, sondern es fließt über in der Liebe zu dem Nächsten. Dann bist du bereit zur Freigebigkeit, weil du verstanden hast, du hast alles in Christus. Und oft ist das so, wir denken, die Gemeinde, sie hatte diese besondere Fähigkeit. Und wir müssen sagen, wir sehen diese besondere Geschichte, die Lukas hier schreibt. Aber gleichzeitig müssen wir wissen, natürlich werden wir Pfingsten nicht nochmal in der Art und Weise erleben, wie sie es taten, aber wir können genauso wie sie beten, und wir haben den Heiligen Geist genauso innewohnend. Deswegen beten wir dafür, auch freigebig zu werden. Und gehen wir nun über zum nächsten Aspekt, den Lukas uns zeigt. Und das ist wirklich der Hauptaspekt. Und Lukas nimmt sich die Zeit, das nochmal und nochmal zu wiederholen. Das ist der Hauptaspekt, der das Leben der ersten Gemeinde prägt. Und Lukas lässt es sich nicht nehmen, das zusammenzufassen, zu wiederholen, zu zeigen. Und das ist das kraftvolle Zeugnis in 4,33. Ich lese uns 4,33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Und das ist der Hauptauftrag der Gemeinde. Die Verbreitung und Verkündung der Nachricht von Jesus. Dafür beteten sie inständig. Sie wussten, das war ihr Auftrag. Sie beteten, gib deinen Knechten dein Wort in aller Freimütigkeit zu reden. Und Gott erhört dieses Gebet. Und 4,31 sehen wir, dass sie erfüllt waren mit dem Geist. Aber hier wiederholt es nochmal, das ist eine Gebetserhörung. Sie waren freimütig, Zeugnis abzulegen. Das Hauptwerk ging weiter voran, die starke Verkündigung. Und was Lukas hier hervorgibt, ist nochmal diese starke Kraft, die das alles angenommen hat. Und das können wir uns gut vorstellen, wie der Geist sie erfüllte, sie verkündeten nicht nur Worte, was taten sie nämlich auch? Sie lebten das aus. Und welche Kraft sich dadurch entwickelte? Sie waren dieses große Zeugnis, oh, sie predigen nicht nur, sondern sie geben ihr ganzes Leben auf, weil sie alles, was sie haben oder es nicht für sich selbst behalten. Und diese, wir können es authentische Verkündung nennen, hatte Kraft, die Kraft des Geistes. Und sie waren zu sehr damit beschäftigt, das zu tun, füreinander zu sorgen, das Evangelium zu verkünden, dass sie wahrscheinlich nicht viel Zeit hatten, sich in Streit zu verfangen, in leeren Gerede, sich mit Eigenwillen zu beschäftigen. Denn sie hatten diesen Blick, das ist unser Auftrag und das leben wir aus. Und sie schienen erfüllt zu sein mit diesem Eifer, mit der Freude, wiedergeboren zu sein, der Leib Christi zu sein. Wir sind jetzt die Kirche, wir sind die Gemeinde, die die Botschaft hat, wir sind betraut damit und das wollen wir proklamieren. Und wir sehen diesen ganzen, ich benutze manchmal Anglizismen, diesen ganzen Drive, den sie hatten, diese Motivation, die da war. Und dann kommt es uns fast logisch vor, dass, wenn Widerstand aufkommt, dass diese Botschaft nicht geschmälert wird. Aber das ist nicht normal, sondern wenn wir im Geist sind, können wir in aller Deutlichkeit sprechen. Selbst sie, obwohl sie so erfüllt waren im Geist an Pfingsten, haben jetzt nochmal gebetet. Geist, erfülle uns weiter. Wir wollen freimütig Christus verkünden. Und sie konnten nicht schweigen, weiterhin in Erfüllung des Geistes. Und sie sagen deutlich, wir können nicht schweigen. 4,20, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und mit Kraft geht diese Botschaft weiter und weiter. Und wir erkennen auch, und Lukas hebt hier die spezielle Rolle der Apostel hervor. Und die Apostel spielten wirklich diese zentrale Rolle in der ersten Gemeinde. Sie leiteten die Gläubigen an, sie gaben die Ausrichtung vor, sie waren die Speerspitze der Verkündigung. Und sie gingen mit Autorität voran und die Gemeinde folgte ihnen, sie vertraute ihnen, so weit, dass sie das Geld den Apostel anvertrauen, wo wir noch zu kommen. Und das war das Amt der Apostel, das das Fundament für die Gemeinde Christi legte, was wir hier sehen. Sie verkündeten und lebten aus, was Christus tat und das wurde für uns alles aufgeschrieben, auf das wir davon lernen können und Christus kennenlernen können. Sie waren die Augenzeugen mit dieser besonderen Botschaft und mit dieser besonderen Begabung. Und sie waren sich bewusst, jetzt startet das neue Zeitalter der Gemeinde. Und getrieben durch den Geist schrieben die diese Worte auf. Und deswegen sehen wir auch weiter. Und manchmal ist es nicht ganz greifbar in diesem Vers, schaut ihn euch nochmal an. Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis ab. Ja, das ist uns klar. Und große Gnade war auf ihnen allen. Was bedeutet nun diese große Gnade, die daraus resultiert? Und man könnte sagen, oh ja, das ist Christus, das ist der Geist, der segnet. Aber so zentral, so genau sehen wir es nicht beschrieben. Deswegen, und da sind sich die Ausleger nicht ganz einig, aber was wir sehen, wir nehmen den Kontext mit rein, dass durch ihr Verhalten die ganze Gemeinde ein Zeugnis ablegte, die Aposteln verkündeten, die Gemeinde legte das Zeugnis ab und zusammen war große Gnade auf ihnen. Das heißt, sie wurden vom Volk akzeptiert, gesehen. Nicht, dass alle glaubten, was sie verkündeten, aber sie waren authentisch, glaubwürdig. Sie lebten, was sie sagten. Und Lukas gibt uns einen kleinen Einblick in 2,47 Apostelgeschichte, dass sie Gunst, Wohlwollen beim ganzen Volk hatten. Und Gott gab ihnen natürlich diese Gnade, denn sie lebten und bewegten sich im Willen Gottes. Sie taten das, was die Apostel ihnen predigten. Sie taten das, was Christus ihnen gepredigt hat. Sie befanden sich im Willen Gottes und erhielten den Segen, den Erfolg und auch die Freude daraus. Gott wirkte kraftvoll durch sie. Und vielleicht denken wir, ja, heutzutage haben wir nicht solche Leiter. Dann können wir gleich einpacken. Aber wir haben heute nicht mehr diese Art und Weise der Apostel natürlich, die Christus persönlich gesehen haben. Aber sie legten das Fundament, wie gesagt, die Schrift. Und diese Apostel setzten Älteste ein. Und wir haben die Worte Gottes jetzt in der Hand. Und wir sehen, dass trotzdem diese erste Zeit eine besondere Zeit des Segens war. Nicht, weil die Gesellschaft besonders war. Und unsere Gesellschaft braucht die Botschaft der Auferstehung heute genauso und noch dringender als früher. Und Jesus will immer noch seine Gemeinde bauen. Und deswegen steht dieser Auftrag der Verkündigung immer noch genauso stark. Und wir können genauso den Heiligen Geist um Kraft, um Freimütigkeit, um Einheit bitten, dass er uns erfüllt, dass wir mit Mut Christus verkündigen. Und wenn wir nun diese erste Gemeinde so ein bisschen beobachten, können wir lernen, dass sie nicht beim Gebet blieben. Sie starteten vom Geist getrieben und lebten. Und diese Erfüllung mündete nicht nur im Verkündigen, sondern in der Hingabe zueinander. Und nochmal, ich werde nicht müde, das zu sagen, ein riesiges Zeugnis. Und das, was oft wiederholt wird, das muss auch behalten werden. Und das ist, was hier rauskommt. Sie waren nicht einfach nur da und verkündeten, ihr Leben sprach die gleiche Sprache. Und bei all dieser Euphorie und bei dieser Glorifizierung der ersten Gemeinde haben schon einige gesagt, du, ich wär so gern dabei gewesen in den Straßen Jerusalems bei dieser ersten Gemeinde und die Reinheit der ersten Gemeinde zu erleben. Der geistliche Reinheitsgrad war wohl schon ziemlich hoch in der ersten Gemeinde, aber die Sicht, dass sie ohne Sünde waren, ist wohl, oder zumindest nur mit wenig Sünde, ist gar nicht so populär in christlichen Kreisen oder nicht so unpopulär. Aber es entspricht nicht der Wahrheit. Wenngleich das doch eine besondere Situation ist, bleibt der errettete Mensch, solange er in diesem irdischen Fleisch lebt, immer noch ein Sünder. Und diese Botschaft, die wusste auch Lukas, als er diesen Brief schrieb. Und er bereitet jetzt das langsam vor. Und wir sehen, was danach kommt in Kapitel 5, wenn ihr kurz mal umblättert oder reinschaut. Er bereitet die Botschaft über diese folgenschwere Sünde von Ananias und Sapphira vor, die den Heiligen Geist betrügen. Wir sehen, wie schnell doch in dieser ganzen Euphorie, in diesem ganzen Verkündigen, in dem ganzen Ausleben die Sünde dazukommt. Und dazu stellt er jetzt die besondere Praxis, alles zu verkaufen und den Bedürftigen zu geben gegenüber. Und so leitet uns Lukas jetzt in das nächste ein und wir werden Kapitel 5 das nächste Mal betrachten und die Sünde und bleiben jetzt bei unserem positiven Beispiel heute. Und wir fokussieren uns auf die Verse 34 bis 37. Ein herausragendes Beispiel des Gebens. Ich lese uns die Verse 34 und 35 nochmal vor. Und hier wieder wichtig, wie im ersten Vers, beobachten. Nicht sagen, oh, sie haben alles verkauft. Oh, das ist alles wahr. Sondern beobachten und beobachten. Was steht hier genau? Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Keiner war bedürftig, denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten es nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Es ist keiner bedürftig und die Gemeindeschaft ist tatsächlich, dass keiner bedürftig ist. Das steht da. Ein kleines Wort, aber ein großer Aufwand für die Gemeinde, das zu tun. Was hier auch nicht steht, ist, dass es eine Pflicht für alle war. Lukas beschreibt lediglich diese Taten hier. Und diese Barmherzigkeit und Freigebigkeit zeigt deutlich, dass die erste Gemeinde radikal gehandelt hat. Sie hat sich radikal entschieden, Menschen und ihre Bedürfnisse mehr zu achten als ihren eigenen Besitz. Und das ist die wahre Bruderliebe, die wir hier sehen. Die Aufforderung, mit seinem Besitz bedürftigen Geschwistern zu helfen, ist aber nicht einzig in diesem Vers zu finden. Wir sagen, das war für die erste Gemeinde, Arthur. Du musst das im Kontext betrachten. Das ist nicht eine Lehre, die nur hier in diesem Vers vorkommt, sondern eine ganz normale Lehre von Jesus. Und auch weiter im Neuen Testament. Es ist nicht auf diese Bibelstelle begrenzt. Und ich lese uns mal zwei Verse vor aus 1. Johannes 3,17. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit den Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Aber auch Jakobus erinnert die Gläubigen in exakt dieser gleichen Sache. Der Jakobusbrief war der erste Brief, der der Gemeinde geschrieben wurde. Und eins der ersten Themen ist gleich wieder die Erinnerung an das Thema. Und er schreibt in 2,14 bis 17, schreibt Jakobus, was nützt es, Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben? Hat aber keine Werke, kann der Glaube ihn retten? Und jetzt das Beispiel, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärme dich, sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht für das Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, tot. Dann sind wir doch nicht fein raus. Das ist eine ganz normale Lehre. Praktische Hilfe ist eine ganz normale Reaktion auf Liebe und Glauben. Und wir werden konstant dazu aufgerufen. Trotzdem, wenn wir unsere Verse hier anschauen, muss die Praxis, die hier beschrieben wird, nochmal hervorgehoben werden. Denn es gab wirklich nicht diesen Befehl, dass sie das tun mussten. Es gab auch wieder nicht ein asketisches Ritual. Wenn du das tust, dann wirst du diese Stufe bei uns erhalten. Wenn du das tust, dann hast du diese Eintrittskarte zu uns, was ganz üblich war in verschiedenen Sekten zu der Zeit, der griechischen oder jüdischen Sekten, den Essenern zum Beispiel am Toten Meer, die diese jüdische Sekte waren, die alles aufgeben mussten und das Geld reingeben mussten, um dieser Gemeinschaft anzuhören. Aber so war es hier nicht. Es war auch keine Eigentumsübertragung. Hier ist der Schein für mein Haus, ich bringe ihn dir und du kannst jetzt als Apostel darüber verfügen. Und das sehen wir, wenn wir kurz vorgreifen auf Apostelgeschichte 5,4, wo es um Ananias und Sapphira geht und Paulus sagt zu Ananias, blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Das heißt, wir sehen, die Gläubigen konnten darüber verfügen. Es war nicht eine Pflicht, alles zu verkaufen. Denn sie entschieden, das freiwillig zu tun und brachten es den Aposteln, damit die Aposteln das verteilten. Und nicht als Blankoscheck, dass es das Geld macht damit, was ihr wollt, sondern wir sehen, dass es bedürfnisorientiert geteilt wurde. So wie jemand ein Bedürfnis hatte. Das heißt, ein Bedürfnis ist zustande gekommen und dann wahrscheinlich war kein Geld da und dann hat sich jemand erbarmt und etwas verkauft, um dieses Bedürfnis auszugleichen. Und trotzdem bleibt in unserem Hinterkopf die Frage, warum haben die das wirklich gemacht, die Geschwister? Was hat sie bewogen, alles zu verkaufen? Und wir verstehen, die Liebe und der Heilige Geist hat sie dazu getrieben. Aber was wir auch verstehen müssen, dass die Urgemeinde ansonsten gar nicht hätte weiter existieren können. Denn es war keine reiche Gemeinde, sondern sie hatten wenig finanzielle Mittel. Und wenn wir zurückdenken, sie waren quasi verarmt. Was ist an Pfingsten geschehen? Viele Juden kamen nach Jerusalem. Viele Juden und Proselyten und Griechen haben sich bekehrt. Und zu Pfingsten wurde dieses Fest gefeiert und da haben sich ca. 3000 Juden bekehrt. Und die Jerusalemer Gemeinde war nicht eine Gemeinde von vielen, sondern es war die erste und einzige Gemeinde auf der ganzen Welt, wo Christen ermutigt wurden, wo Christen hingehen konnten, wo sie beten konnten, wo sie von Gottes Wort hörten. Das heißt, die meisten sind nicht nach Hause gegangen, sie sind geblieben, um weiter zu wachsen, denn es gab keinen Grund, nach Hause zu gehen. Und sehr wahrscheinlich waren sie in den ersten Wochen, Monaten in Gasthäusern, aber das Geld geht ja auch irgendwann aus. Und deswegen war es die einzige Alternative für die meisten, bei Gemeindemitgliedern unterzukommen. Und diese Pilger, die blieben, die waren arm oder wurden arm. Zudem gibt es noch Witwen und Waisen, die Gemeinde hatte, die kein Zuhause hatten. Und deswegen versuchte diese relativ kleine Gruppe der Gemeinde, diese vielen Gläubigen zu versorgen, am Leben zu erhalten, von mehreren tausend Pilgern. Und das Einkommen war nicht hoch genug, denn zusätzlich, wie gesagt, gab es Witwen und Waisen, die besondere Bedürfnisse hatten. Und wir sehen, dass die Aposteln sofort das übernommen haben und diese Aufgabe der Verteilung übernommen haben, denn es war so viel, dass es sogar aber auch schnell zu viel für die Apostel war. Sie waren so damit besorgt, und das sehen wir in Apostelgeschichte 6, sich um diese Bedürfnisse zu kümmern, dass sie nicht mehr Zeit hatten, das Wort zu verkündigen. Und wir sehen, dass auch ein Murren entstand unter den Witwen, wahrscheinlich weil sie nicht gut versorgt wurden materiell. Und so wurden geistreiche, geistliche, fromme Männer ausgewählt, Apostelgeschichte 6, die das dann übernahmen. Wir sehen, dass diese Praxis ganz schnell auch vorüber war mit den Aposteln. Und noch ein großer Punkt, der dazukommt, ist natürlich die Verfolgung, unter der sie standen. Von Anfang an wurden wahrscheinlich fast alle jüdischen Gläubigen verfolgt. Und somit hatte die Gemeinde wirklich zu kämpfen, zu überleben. Sie wurden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und das war die Kultur. Es ist nicht wie heute ein Zwei-Zimmer-Apartment und ich arbeite für mich und ich lebe für mich, sondern es war alles eine Gemeinschaft. Warst du nicht in der Gemeinschaft, warst du niemand mehr. Kein Job, kein Ansehen, keine Sicherheiten, keine Versicherung. Und somit waren sie ausgeschlossen und hatten somit auch kein Geld. Sie hatten kein Einkommen, kein Geschäft, alles verloren. Und wir sehen diese Menge an Gläubigen, die wir so glorifizieren. Und wir denken oft aus dem kapitalistischen Hintergrund. Aber sie waren wirklich arm. Denn viele bekehrte Pilger sind da geblieben. Und die, die vor Ort waren, wurde wahrscheinlich alles genommen. Und die Frage ist, warum beschreibt Lukas das nicht so deutlich? Wir können das sehen, wir können das verstehen. Und das ist das Erstaunliche, wie trotzdem Gott sich davon nicht begrenzen lässt und die Gemeinde sich davon nicht begrenzen lässt. Trotz dieser Situation haben sie dieses starke Zeugnis, sie haben diese starke Verkündigung und sie haben diese extreme Aufopferung füreinander, dass sie alles verkaufen. Und dieses System mit der Freigebigkeit funktionierte auch ganz gut über die ersten Jahre, aber wir sehen, was Paulus sofort macht, später in der Apostelgeschichte, in den Briefen. Er fängt an, für diese Gemeinde zu sammeln, in den ganzen neu entstandenen Gemeinden, weil die Gemeinde in Jerusalem so verarmt war. Das heißt, die Urgemeinde war dringend auf diese Freigebigkeit angewiesen. Und wenn wir uns nun diese Praxis in Vers 34 und 35 anschauen, können wir feststellen, dass es außergewöhnlich war, alles zu verkaufen. Es geschah freiwillig, es war nicht gezwungen. Diese Praxis, seinen Besitz komplett zu verkaufen, wurde sogar als besondere Tat hervorgehoben. Das heißt, es gab wahrscheinlich ein gewisses Ansehen. Nicht, dass es wahrscheinlich eine Feier gab, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es war trotzdem ein besonderer Glaubensschritt, das zu tun. Und deswegen bringt auch Lukas jetzt das Beispiel und zeigt uns, schaut Barnabas an. Er hat diese besondere Tat gemacht, dieses besondere Rausgeben, Abgeben der eigenen Güter. Und danach schaut dieses negative Beispiel an, was für eine Sünde in die Gemeinde kommt, damit wir das Vorgehen Lukas verstehen. Und für uns ist die Frage, wie reagieren wir jetzt als Gemeinde auf diesen Text? Wir sehen es aber besonders. Das schließt aber trotzdem nicht aus, dass es physische Nöte bei unseren Geschwistern gibt, egal wo auf dieser Welt. Und wir sind aufgerufen, für diese Gemeinden zu sorgen und die Not um uns herum zu sehen. Und Barnabas ist nun dieses Beispiel auch für uns, für dieses Geben. Und Lukas geht es nicht darum zu zeigen, dass Barnabas nun dieser Bruder ist, der so demütig war, der so groß ist, dass er all dieses aufgeben musste, sondern er folgt allein diesem Muster und sagt, es ist tatsächlich wahr. Hier habt ihr ein Beispiel dafür. Barnabas ist dieser Bruder, der diese besondere Tat macht. Er hat besondere Hingabe und Glauben. Aber das war sicher nicht das Ziel von Barnabas, hier genannt zu werden als dieses große Beispiel, Und so führt uns auch Lukas ein, um ihn vorzustellen. Denn Barnabas ist diese wichtige Figur in der ersten Gemeinde. Er ist praktisch die Brückenfigur, der Vermittler zwischen Juden und Heiden, zwischen der Mission, die ins ganze Heidentum geht. Er war diese Art Scharnier zwischen Juden und Heiden. Und er wird uns auch, wie ihr im Text seht, als Sohn des Trostes vorgestellt. Und er fällt tatsächlich durch seine schiere Güte immer wieder auf. Und er ist ein besonderer Leiter für ein besonderes Beispiel für die Freigebigkeit in der Urgemeinde. Und so haben wir jetzt dieses Beispiel von unseren Geschwistern, die erste Gemeinde. Und wir haben gesehen, warum sie so handelten. Und wenn wir ihre Taten anschauen und versuchen, diese Taten nachzuahmen, dann denken wir oft, ja, wir wollen sein wie die erste Gemeinde. Sie haben das gemacht, wir machen das. Sie haben gebetet, wir beten. Sie haben gegeben, ja, wir müssen auch geben. Und viele von euch kennen vielleicht das Bild, ein Pferd von hinten aufsatteln. Was passiert, wenn man ein Pferd von hinten aufsattelt? Man kriegt einen Tritt, einen starken Tritt und fliegt durch den Stall. Und so ist das auch mit, wir sehen ihre Taten, wir machen ihre Taten. Dann bekommst du diesen ordentlichen Tritt, weil du das Geben an die erste Stelle deiner Heiligkeit stellst. Weil du versuchst, aus Werken gerecht zu werden. Weil diese Tat, und nochmal wiederholt, ist nicht die Eintrittskarte. Es macht nicht deine Heiligkeit größer vor Christus. Deine Heiligkeit in Christus ist fest. Wir wachsen in der Heiligkeit. Und die Frage ist, der große Treiber und die Motivation der Gemeinde hier und auch unsere Motivation und der Treiber muss Christus selbst sein. Er selbst hat sein Leben für dich gegeben. Sein Leben im Austausch für dein Leben. Glaubst du das tatsächlich? Und das bedeutet, laut der Urgemeinde, dass du jetzt nicht mehr für dich lebst. Du lebst jetzt das Leben von Christus. Du lebst seinen Willen. Du hast auch wie die ersten Christen alles bekommen, den Heiligen Geist. Und dieser wirkt die Liebe und die Kraft in dir, das Hauptwerk zu tun, nämlich zu verkündigen, Christus zu bezeugen, aber auch gleichzeitig Christus zu leben. Wie hat er gelebt? Er hat sein Leben gelassen für den Nächsten. Und das ist jetzt dein Auftrag. Du lebst nicht mehr für dich selbst. Du lässt dein Leben für den Nächsten. Und dann ist es ganz logisch für dich, wenn du deinen Besitz anschaust und das alles vergleichst, dann wirst du verstehen, im Vergleich dazu, zu deinem ewigen Besitz, im Vergleich zu Christus, achtest du diesen Besitz nicht als deinen Besitz, sondern als das des Nächsten. Es ist dir nichts mehr wert, außer dass dieser Besitz als Brennstoff etwas taugt. Und deswegen können wir in dieser Art und Weise mit Besitz und auf dieser Erde umgehen. Wir sind nicht daran gebunden. Wir sind frei, es abzugeben. Wir sind frei, es zu sammeln. Das ist keine Regel hier, dass wir, und wir sehen die erste Gemeinde, sie wurde arm. Das heißt, wir brauchen trotzdem Leute, die noch Besitz haben und die Gemeinde versorgen. Aber es gehört nicht dir. Ich habe verstanden, du hast verstanden, es gehört Gott. Und du kannst großzügig damit umgehen. Und Martin Luther hatte genau diese Kritik an die Aufständischen. Er sagte, ihr fordert soziale Gerechtigkeit. Ihr benutzt diese Bibelverse und sattelt das Pferd von hinten auf. Ihr stellt die Taten in den Vordergrund, um auf der Erde hier ein Reich zu bauen. Ihr wollt Güterteilung, um auf der Erde dieses Reich zu bauen. Sie wollten nur einen Vorteil für sich rausschlagen. Aber das Reich ist in Wahrheit im Himmel. Die Wahrheit ist, dass alles verbrennt. Die Güter können frei herausgegeben werden. Nur von dem, der einem himmlischen Reich baut und nicht in einem irdischen. Deswegen halten wir auch fest, um das Ganze abzuschließen, dass die Gütergemeinschaft, die ein irdisches Reich bauen will, und das hört sich jetzt so hoch an, ja, das mache ich nicht, vielleicht sagen wir das so, dass die Gütergemeinschaft, die dein irdisches Reich bauen will, nicht aus der Schrift belegt werden kann. Und das Geben war immer freiwillig, es ist nicht gezwungen, es war nicht ein System, ein soziales System, sondern es war die Folge, die Antwort auf ein verändertes Inneres, auf ein verändertes Herz. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Gott und Vater, wir kommen vor dich, wir danken dir für den Bericht, den wir heute von Lukas lesen durften, der uns auch deutlich macht, wie du gewirkt hast in diesen ersten Tagen der Gemeinde. Und du hast groß gewirkt, du hast dein Wort bekannt gemacht. Du hast in den Herzen unserer Geschwister, in den Aposteln gewirkt, dass sie das verkündet haben. Du warst stark und die Gemeinde hatte große Kraft, das zu verkündigen, das auszuleben. Und große Gnade war auf ihnen allen, denn sie haben das ausgelebt. Und wir wollen uns heute bewusst machen, dass was du uns gegeben hast, die Güter, die du uns zur Verwaltung gegeben hast, wollen wir treu verwalten und uns nicht daran festhalten. Denn das größte Gut, das wir haben, das Erbe, das im Himmel fest ist für uns, ist so riesig, dass alles, was wir hier in Händen halten, nichts wert ist. Und du sagst zusätzlich, es wird verbrennen. Und wir wollen dieses große Werk, das du für uns getan hast, vor Augen halten, tagtäglich. Wir leben nicht mehr für uns selbst, unser Herr Jesus. Wir leben für dich. Wir wollen nicht mehr auf dieser Erde das Reich bauen, sondern für die Ewigkeit. Das heißt, wir geben uns selbst hin für den Nächsten. Wir geben unsere Güter hin, wo Not ist, so möchten wir auch unser Geld hingeben. Und gib du uns die bereiten Herzen dafür, dass wir das nicht aus Pflicht tun, sondern aus Freude, weil wir verstehen, es dient zu diesem Zweck, es dient zu deinem Zweck. Und du benutze dieses Leben für dich. Amen.